Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk, heute am 23. Februar. Wir sind offiziell angekommen in der Offseason, Jungs. Wie geht's euch ohne Football?
Aber jetzt startet ja die spannende Phase.
Smoke-Season vor noch die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, genau. Wir haben nicht mehr lange bis Free Agency. Wir dachten, wir nutzen die Zeit heute, um uns den 2020er First-Round-Draft nochmal anzuschauen und uns jeden Pick genauer anzuschauen, wie sie denn so gespielt haben in ihrem ersten Jahr. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal die News der Woche behandeln. Und das ist eine News, auf die wir schon ein paar Wochen gewartet haben. Die Eagles haben es endlich geschafft, jemanden zu finden, der ihnen Carson Wentz abnimmt. Er geht zu den Indianapolis Colts für einen Third-Round-Pick dieses Jahr und einen Second-Round-Pick nächstes Jahr, der zu einem First-Round-Pick wird, wenn Wentz mindestens 75% der QB-Snaps spielt oder ich glaube 70% und sie kommen in die Playoffs. Also sozusagen eine kleine Injury-Protection. Falls er sich verletzt, müssen die Colts nur einen Second zahlen.
Ich find's geil. Ich glaube, wir haben alle drüber geredet, dass wir irgendwie wir haben es ja die letzten Folgen auch schon gesagt, dass wir irgendwie immer Angst haben, egal wo der hingeht, so ob das was wird. Und bei den Colts sind alle so, ja, passt.
Ja, genau.
MVP Wentz ist back. Ja, ist glaube ich für beide am geilsten. Von Wentz schon ein paar Dinger gesehen, dass er schon während dem Trade so ungefähr schon die ersten Leute von den Colts angeschrieben hat und so Reach out gemacht hat, so was geht, trainieren wir mal zusammen, freue mich auf Training, was auch immer. Und das zu jedem Spieler bei denen gemacht hat. Also da wohl auch schon ganz gut angekommen ist.
Und eine Absage bekommen hat wegen seiner Rückennummer, die er nicht bekommt.
Das war aber auch ein bisschen hyped up. Also der hat auch in dem Interview gesagt, der Pittman, der die Nummer gerade hat, dass alles okay ist und er nimmt einfach eine andere Nummer, der Wentz. Also es wurde ein bisschen aufgebauscht, aber es war schon sehr witzig.
Ja, als es rauskam, war es schon sehr unterhaltsam. Also ich habe auch so einen Kommentar gelesen, wo sie gesagt haben, also wo sie so ein Fake gesagt haben, dass der Pittman gesagt hat, ich bin doch nicht der, der sagt, er sollte mir die Nummer geben, wenn dann. Und also. Ich finde es ganz, also für den Wentz ist es, glaube ich, der beste Spot, weil er ist jetzt wieder mit Frank Reich, Mike Rowe und Press Taylor zusammen. Also alle drei sind bei den Colts angestellt. Und der Press Taylor habe ich ja schon mal gesagt, dass es der Best Buddy von Carson Wentz ist. Und ich denke mal, dass, also auch mit der Situation mit der O-Line ist es der beste Landing Spot für ihn gewesen. Und vielleicht war der etwas teuer für die Colts, aber dieses Conditional ist ja eigentlich, wenn er ballt, dann müssen sie mehr zahlen. Also es ist eigentlich egal, also die hoffen eigentlich, dass es gut wird, dann müssen sie zwar mehr zahlen, aber welches Team will nicht lieber erfolgreich sein als ein First Rounder?
Also. Ich war aber auch echt überrascht, wie viel sie dann doch für ihn bekommen haben, weil anscheinend so viel Smokescreen, wie sie raussenden mussten in die Media, hat es ihnen ja wohl nicht gefallen, wie wenig sie eigentlich Gebote für Wentz bekommen haben und wollten den Preis so unnatürlich hochtreiben. Also das ist jetzt im Nachhinein schon ziemlich safe, dass es da daran liegt, die ganzen Berichte, die draußen waren. Dann so viel doch noch für ihn zu bekommen, obwohl er so einen dicken Cap-Hit auch hat, war schon echt gut, finde ich. Ja. Definitiv auch gut für die Eagles.
Also im Optimalfall ein First und ein Third für einen eventuellen Franchise-Quarterback ist jetzt auf jeden Fall solide, oder glaube ich, würde jedes Team machen, wenn sie wissen, dass sie Wentz wieder hinbekommen.
Aus Colts schon. Ja, aber ich glaube, die Eagles war eher so das Ding, wo man gedacht hat, so nach der Saison überhaupt was für den zu bekommen, wenn der, keine Ahnung, wie viel Geld im Jahr kostet. Wobei, ich glaube, für die Colts ist gar nicht so schlimm. Die Eagles haben halt immer nur ganz schön viel
also
Geld.
Dieses Jahr ist er billig. Ab nächstem Jahr müssen die Colts auch das Base Salary zahlen. Und dieses Jahr zahlen es noch die Eagles und dann ab nächstem Jahr zahlen es die Colts.
Ja, ich fand auf jeden Fall sau interessant, was der Gianni ganz am Anfang schon gesagt hat. Wenn er jetzt zum Beispiel zu den Bears gegangen wäre, dann würde man sich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war viel zu viel für Wentz, weil ich glaube nicht, dass die den wieder hinkriegen oder Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Und dann geht er zu den Colts, hat seinen alten Trainer wieder und jeder sagt, ja, auf jeden Fall wird er wieder. Die Colts sind safe. Ja. Sind
jeder safe in der NFL. Jeder in der NFL geht ja auch davon aus, dass Frank Reich ihn fixen kann. Also, dass, wenn es jemand schafft, dann er. Und ich bin auch gespannt. Also, ich würde es ihm persönlich schon wünschen, dass er wieder so wie 2018 oder 2017 im besten Fall spielt. Aber nach letztem Jahr ist es schon, also es ist halt die Frage, woran es halt gescheitert hat. Also mit den ganzen Meldungen, dass er zum Beispiel 10 Wochen mit seinem Headcoach nicht geredet hat. Also ich denke mal, bei sowas sind halt auch beide Seiten dran schuld und nicht nur eine.
Ja, der Headcoach wurde ja auch gefeuert.
Wäre sauwitzig, wenn jetzt die Colts einfach Doug Peterson als Offense-Coordinator holen. sorry. Roman, du wolltest noch was sagen?
Für mich ist Wentz auf jeden Fall jetzt auch wahrscheinlich Early Comeback of the Year-Kandidat. Ich weiß nicht, ob man da drauf wetten kann aus Europa, Leon. Vielleicht das setzt man 5 drauf.
Ich müsste mal schauen, aber wahrscheinlich jetzt, wo die News noch hot ist, ist es gar nicht so eine geile Quote.
Ja.
Was haltet ihr dann von Hurts? Also denkt ihr, der wäre gut bei den Eagles? Jetzt, wo es eigentlich sicher ist, dass er jetzt spielt?
Ja, da wäre ich schon mal.
Also, ich hoffe zumindest, dass die Eagles keinen Quarterback an der 6 draften oder hochtraden, um einen Quarterback zu holen, damit die nächste Kontroverse entsteht und wieder 2 Quarterbacks sind, die sich komplett zerstreiten werden. Also, bin ich gespannt, was im Draft dann passiert.
Wie witzig findest du das, Roman, nach dem letzten Draft?
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Eagles einen First-Round-Pick verschwenden für einen Quarterback. Vor allem, wenn er dann nicht mal spielen soll. Aber ich glaube, dass die Eagles schon an Hurts glauben. Und ich glaube, dass sie, wenn eher in der 2. oder 3. Runde einnehmen, oder wenn wirklich einer auf 6 fällt, wo sie denken, wow, keine Ahnung, Zach Wilson oder so, wo sie denken, Alter, mit dem, der ist besser als Hurts und das ist unser neuer Franchise-Quarterback, dann sollen sie ihn ruhig nehmen. Ich denke, das wird nicht schaden.
Also ich würde auch
zeitweise in der NFL sprechen, dass einfach Quarterbacks irgendwie auch, wenn sie nicht direkt die beste Leistung der Welt zeigen auf dem Feld, dass sie sofort ausgetauscht werden.
Ja, ich habe noch gelesen, dass die Eagles eventuell an Nick Foles interessiert wären, um ihn so als Backup noch zu nehmen. Das wäre auch ganz witzig, aber ich glaube nicht, dass es dem Lockerroom guttun würde.
Meinst du? Wäre doch geil,
und vor
oder?
Allem der Fanbase, weil die...
Also, du kennst doch die Eagles, Alter. Dann schreit wieder jeder nach 2 schlechten Spielen von Hurts. Spielt auf jeden Fall Nick Foles.
Den Super Bowl MVP.
Ja, genau. Kennst du Philadelphia.
So ein Mentor-Quarterback würde schon gut tun. Also Fitzpatrick oder so, würde ja auch Free Agent. Vielleicht können
dann
sie.
Dann würde ich lieber Tyrod Taylor holen. Die Rookie-Quarterbacks hinter dem waren meistens sehr gut.
Einfach positiv jinxen, ja. Aber stimmt, Fitzpatrick wäre schon ein geiler Fit für den auch.
Ja.
Wir haben ja schon mal in der Gruppe drüber gesprochen. Also ich fand Dak Prescott ganz gut vergleichbar mit ihm. Von dem her, dass er in seiner Rookie-Season auch schon echt gut war, aber vor allem viel übers Running gemacht hat und wenn, hat er auch ein saustarkes Run-Game und viel on the move war und dann die kurzen Pässe eigentlich alle sauber gehittet hat, aber noch nicht die Erfahrung und den Touch hatte für tiefe Sachen oder solche präzisen Sachen wie einen Fade. Das habe ich bei Hurts auch schon ein bisschen gesehen, dass ihm das noch manchmal fehlt, aber ich finde einfach, er hat unglaublich viel Potenzial und Dak Prescott hat sich ja auch von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und ist jetzt ein Top-10-Quarterback geworden. Also den Upside hat Hurts auf jeden Fall.
Und wir haben ja schon mal drüber geredet, für alle, die den schon aus dem College kennen, der wurde ja damals bei Alabama mehr oder weniger für Tour gewünscht, weil er mehr oder weniger nicht werfen konnte. Ich glaube, so hart muss man das derzeit eigentlich sagen, dass er halt einfach ein Runner war, der ab und zu mal ein bisschen geworfen hat. Aber der wurde jedes Jahr als Quarterback besser, der dann da Alabama in dem Championship-Game da, der schon echt gezeigt, dass er viel an sich gearbeitet hat. Und bei Oklahoma mit Lincoln Riley war er ja sogar Heisman Trophy Finalist als Quarterback und da hat er wirklich schon gezeigt, er kann werfen. Oder er ist zumindest jedes Jahr besser drin geworden. Und ich finde, das sollte man bei dem nie vergessen, dass dieser Typ ist, der gezeigt hat, er kann viel an sich arbeiten. Oder er kann ein gutes Gefühl für den zumindest so.
Habt ihr mich verstanden? Er kann 300 okay. Pfund beugen oder so, oder 350, weiß gar nicht mehr. Richtige Maschine, ey.
Ja.
Ich hoffe halt, dass die Eagles an Position 6 ihm halt ein bisschen Unterstützung draften. Also am besten einen der zwei Top-Wide-Receiver und nicht halt ein O-Liner oder ein D-Liner, so wie es halt Howie Roseman gerne draftet, ganz am Anfang.
Ja, würdest und du keinen O-Liner wollen?
Lieber Second- oder Third-Round O-Liner.
Lieber Receiver wie Jalen Reagor, oder?
Aber ja, dann kommen wir
ja auch. Du willst echt, dass Howie Roseman einen Receiver für dich an 6 aussucht, anstatt einen Liner zu draften.
Ich glaube, also zwischen Smith und Chase kannst du nichts falsch machen. Deswegen denke ich auch er.
Ach so, ja.
Er würde ja sogar da den Pick hitten. Also außer, keine Ahnung, er nimmt dann den drittbesten Receiver, weil er denkt, dass er besser ist als alle anderen GMs. Und ja, dann keine Ahnung, jemanden auf North Dakota State oder so draftet.
Ja. Ja, witziges Gedankenspiel fand ich auch. Hättet ihr lieber Tour oder Hurts als euren Quarterback nach der einen Season?
Hurts, weil er Rechtshänder ist. Ja.
Easy out.
Also, ja, weil wenn das halt dann doch nicht ist, dann musst du halt nicht wieder dein Playbook spiegeln.
Ja,
okay. Naja, also in der NFL müssen Quarterbacks, egal ob links oder rechts, rausrollen können. Boah, sau schwierig. Ich mag halt, dass Hurts keine Hüft-Injury hatte, die, keine Ahnung, Career-Ending hätte sein können. Und noch dass er nicht einfach so ein athletisches. Aber Tour ja, hat halt schon. Es gibt ja auch einen Grund, warum er so früh gedraftet wurde. Er hat auch im College einiges zeigen können und im College hat er auf jeden Fall den besseren Arm gehabt.
Also gehst du mit Tour? In einem Szenario, einfach, was eh nie passieren wird?
Ich sag einfach ja, Tour.
Johnny.
Geil.
Du bist der Truther von beiden, deswegen habe ich die Frage vor allem an dich gestellt.
Ja, stimmt. Ich war Fan von beiden vor der Saison, ne? Ich glaube, dass Tour vor allem daran arbeitet, dass er sie wieder mehr selbst vertraut. Also ich glaube, der hat oft dran gescheitert, dass er nicht in den Wurfs reinsteppen konnte, weil er immer im Kopf nur seine Hip- und Ankle-Injuries hatte. Und ich glaube, dass der den Schritt macht und da wieder mehr Selbstvertrauen hat und wieder so spielt wie als Freshman, als er einfach geballt hat. Und der hatte eigentlich einen relativ guten Arm, also er kann schon das ganze Feld einfach abdecken mit seinem Arm. Und deswegen denke ich, dass Tour nächste Saison den Step macht, auch weil ich glaube, dass Miami das bessere Supporting Cast hat nächste Saison und das ja für ihn leichter wird, den nächsten Schritt zu machen.
Ja. Alrighty, dann wäre es das mit der Wins News. Dann würde ich gleich weitergehen zu unserem Haupttopic diese Woche. Und zwar der Redraft, wir recappen eigentlich die First Round vom 2020er Draft und schauen uns jeden Pick nochmal an. Wie ihr alle noch wisst, mit dem ersten Pick haben die Bengals Joe Burrow gepickt, Quarterback out of LSU. Der hat bis Woche 11 10 Games gestartet. Dann einen Kreuz- und Innenbandriss gehabt, ziemlich eklige Verletzung, die auch aus vielen Blickwinkeln gefilmt wurde. Die habe ich mir auch nochmal angeschaut. War beim zweiten Mal genauso eklig, wie als es passiert ist. Wie fandet ihr seine Rookie-Season und vor allem, wie fandet ihr den Pick der Bengals? War es der richtige?
Verstehe. Ich glaube, das Witzige an dem war, glaube ich, eher, dass sie einfach schon 5 Wochen vor dem Draft wussten, okay, das wird's. Sobald sie den ersten Pick hatten, war es, glaube ich, bei denen allen klar. Der konnte, glaube ich, das Playbook, bevor er gedraftet wurde, so ungefähr. Oder wurde zumindest reported, dass der da schon echt committed war. Und deswegen hatte der vielleicht ein bisschen so einen Head-Up-Start gegenüber anderen Rookies, vor allem in der Offseason. Ja, schade, dass er verletzt war. Schade, dass die Bengals ein scheiß Team sind, weil der macht einfach Spaß zum Zuschauen.
Schade, dass sie immer noch Zach Taylor als Head Coach ja. festhalten, ja.
War zu gut dafür.
Ja.
ja. Also was ich krass fand, ist, dass er die zweitmeisten Pass-Attempts pro Spiel hatte. So, also dass die schon mit einem Rookie so einen krassen Volume hatten. Das, also das spricht zumindest das Vertrauen, was sie ihm gegeben haben. Und ich hoffe halt, dass er nach der Saison genauso spielt wie davor und nicht halt sich versucht zu schonen und dann sein Game verändert und so darunter leidet, dass der halt nicht so wie in seiner Rookie-Season ist, sondern halt ein bisschen achtsamer und nicht mehr jeden Risk nimmt, den er davor genommen hat.
Ja, ich finde es auf jeden Fall krass, wie gut er auch war in der Offense, die jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie wahnsinnig kreativ ist oder so. Die haben wirklich jede Woche einfach seit Woche 1 gesagt, bitte wirf 50 Mal und scoret, keine Ahnung, über 30 Punkte, weil sonst gewinnen wir nicht. Und dass er das als Rookie schon so machen konnte mit einer schlechten O-Line und es gibt ja echt, seine Highlights sind eigentlich Scramble, 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 fast umgebracht werden, Bombe oder so. Also es ist echt, er hat mega
ja, genau.
gut gespielt für das, was ihm gegeben wurde. Ich meine, seine Receiver sind zwar gut, aber das macht natürlich auch noch nicht alles
aus. Hätte halt noch geholfen, wenn AJ Green noch fit wäre und spielen könnte. Der ist ja komplett untergegangen letztes Jahr.
Ja, ich glaube,
der ist echt gut.
Ja. Er hat auch all das gemacht. Er hat auch wirklich saugut gespielt und das alles ohne ein Run-Game eigentlich, während er gestartet ist. Joe Mixon hatte einmal ein 100-Yard-Game, da hat er 150 Yards gegen die Jaguars, die somit die schlechteste Run-D der Liga waren letztes Jahr. Sonst hatte er 69 Yards, 46, 49, 59, 54 und das immer mit um die 20 Attempts, also einfach erbärmlich schlecht im Run-Game. Und
aber nicht wegen Mixon.
Ja, war auch verletzt ab Woche 7. Also das zeigt einem eher, wie krank schlecht die O-Line war, weil ja. Mixon ist wirklich ein verdammt guter Running Back, muss man auch dazu sagen. Also und dafür hat Joe Burrow auch echt verdammt gut gespielt und sie waren auch in vielen Games drinnen, in denen sie eigentlich no business hatten, da überhaupt vorne mit dabei zu sein. Also ich fand, es war definitiv der richtige Pick und der hat alles Upside, was du in einem Quarterback haben kannst.
Meint ihr, Herbert wäre auch eine Option gewesen, jetzt wenn man ihn spielen hat, sehen ein Jahr lang?
Ich würde trotzdem Burrow nehmen, einfach weil der... Du hast einfach gemerkt, ihm gehört die Offense und die denkt, dass die Chargers schon irgendwie das bessere Team sind, die bessere Line haben, ihm so ein bisschen mehr Support geben konnten und bei den Bengals war es einfach Burrow und that's it. Und er war trotzdem in vielen Spielen drin.
Ich würde auch mit Burrow gehen, vor allem, weil ich seinen Charakter voll geil finde. Also der hat sowas, die Amis nennen das Sassy, also wie er nachdem er die National Championship gewonnen hat mit LSU, wie er mit der Zigarre da saß. Und er ist so ein Typ, den keiner wollte im College. Da hat er vielleicht ein bisschen das, was Brady hat, dieses Gehen. Er will es allen zeigen und beweisen. Der war ja nur One-Year-Starter im College. Two-Year. Aber musste auch transfern, weil ihn keiner wollte an seinem alten College. Und Justin Herbert ist irgendwie, also ich finde ihn saugeil als Spieler, aber es ist so ultra langweiler einfach off the field. Ich finde ihn echt saulangweilig, der gibt mir gar nichts an irgendwas. Also ist einfach ein ruhiger Typ auch. Joe Burrow ist so ein Fired-Up-Guy, der glaube ich auch das ganze Team mit motivieren kann.
Der Brady-Faktor, wie wir das letzte Mal schon gemeint haben, dass der Typ einfach der ganze Thruster einfach besser macht. Und ich glaube, das hat der einfach auch irgendwie.
Ja.
Steckt einfach an, wenn man den irgendwie so zusieht, dann einfach Bock zu spielen.
Sehr schön. Dann würde ich weitergehen zum Second Pick. Den hatte Washington. Damals hieß das Team noch anders. Chase Young haben sie genommen. Defensive End out of Ohio State. Er war Defensive Rookie of the Year und hat 75% aller Defensive End Snaps gespielt. Waren mit Abstand die meisten im Team, also hat eigentlich immer gestartet. Würdet ihr den Pick nochmal machen für Washington?
Boah. dem Pick an sich habe ich Note 3 gegeben, obwohl ich dem Spieler eine 1 bis 1 plus gegeben habe. Weil ich glaube, sie brauchen halt einen Quarterback. Man hat ja gesehen, mit einer Defense kann man zwar schon ein paar Spiele gewinnen, aber ohne Quarterback schwierig. Und ja, gerade Washington, die ja in der D-Line sowieso schon 4 First-Rounder hatten, da kann man dann vielleicht sagen, fuck it, wir nehmen kein Generational Pass-Rush-Talent, sondern wir nehmen vielleicht ein Generational Quarterback-Talent, wenn man es halt so sehen kann. Aber sie haben halt die anderen Quarterbacks einfach nicht so irgendwie gevalued. Ja.
Gianni? Und sie hatten halt auch noch Haskins, den sie halt erst ein Jahr hatten, der die letzten 2 Spiele zumindest solide aussah, mal gedacht hatte oder irgendwie noch hoffen konnte. War vielleicht dann, also fälschlicherweise, aber
War das schon eins von den Spielen, wo er nicht abknien konnte, weil er schon Partys und Selfies gemacht hat, oder?
Ja, genau. Also Character Issues. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich denke, der Typ an sich ist auf alle Fälle ein Gewinn für das Franchise, aber ohne Quarterback in der jetzigen Liga gewinnst du einfach nicht. Ich glaube, wir haben alle den Sims-Podcast gehört heute und der eigentlich gemeint, was ich ganz witzig fand, dass Offenses nur von Big Plays leben und Defenses eigentlich auf Tacklen und Stops scheißen, sondern eigentlich nur Turnovers wollen, weil wer mehr Punkte macht, gewinnt, so nach dem Motto in der jetzigen NFL. Und dann geht's eher dann noch mehr dahin, dass du ohne Quarterback eigentlich keine Chance mehr hast. Punkt aus Ende. Oder ohne gute Offense. Gibt ja auch Offenses, die viel mit Playmakern und Scheme machen, aber auch dafür brauchst du einen Quarterback, der besser ist wie das, was Washington auf dem Roster hatte. Also im Nachhinein auf alle Fälle einen Quarterback.
Ja.
Ja, also ich sehe es genauso wie der Roman. Ich hätte auch auch im Vorhinein hätte ich gesagt, ich nehme eine andere Baustelle, weil die D-Line war schon stacked vor dem Jahr und jetzt war sie halt Nonplusultra mit Chase Young und ich hätte halt, also zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, also Quarterback natürlich nicht, weil ich denke nicht, dass die so einen alle Josh Rosen machen, dass sie ihn nach einem Jahr gleich absägen. Und vor allem mit neuen Head Coach wollten sie sicher ausprobieren, was mit dem geht. Und ja, im Nachhinein hätte ich auf jeden Fall Herbert genommen an deren Stelle, weil eben der hätte halt die Offense komplett aufs nächste Level gebracht. Und Chase Young hat halt denen nicht so viel gegeben wie eine andere Position, denke ich. Also zum Beispiel auch im Wildcard-Game hat man von Chase Young nichts gesehen und vielleicht hätten die dann jemanden anders gebraucht. Also was auch dann der Fall war im Wildcard-Game.
Ich finde, im Nachhinein ist das immer leicht zu sagen, da würde ich auch definitiv mit Herbert gehen, aber zu dem Zeitpunkt haben sie, wie gesagt, noch an Haskins so ein bisschen geglaubt, wenigstens. Haben ihren Backup von Carolina mitgenommen, an den sie auch geglaubt haben, Kyle Allen, der auch nicht schlecht war, als er noch nicht verletzt war. Und Alex Smith hatten sie auch noch im Roster, von dem sie wussten, der spielt vielleicht irgendwann nochmal. Also, und Chase Young war halt einfach dieses generational Talent. Du hast zwar noch Ryan Kerrigan gehabt als einen D-End, da weißt du auch, der ist nach dem Jahr weg und dann hast du einfach so eine krass stacked D-Line. Ich verstehe schon, dass du dann was anderes nehmen kannst, aber zu dem Zeitpunkt war der halt einfach so ein No-Brainer und sie waren, die Quarterbacks, die beiden, die noch da waren, waren eben keine No-Brainer, sondern sie hatten beide Question Marks und du hattest immer noch Quarterbacks im Roster, von denen du gedacht hast, sie könnten es sein.
Ja. Und Chase Young war auch der beste Spieler auf dem Board, also und auch im Nachhinein eigentlich der, also jetzt Herbert hat Surprise oder hat das total übertroffen, was man erwarten konnte, aber es war jetzt Chase Young hat nicht disappointed,
würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Damit kommen wir zu Nummer 3. Speaking of disappointment. Nein, Jeff Okuda zu den Detroit Lions. Cornerback out of Ohio State. Der hat bis Woche 11 auch 10 Spiele gemacht, hatte aber nur 56% Snap Percentage vom Team.
Hat er aber davor schon irgendwie ein bisschen hemmy immer wieder, ne?
Ja, der hat in dem Preseason verletzt und konnte dann auch nicht richtig trainieren die ganze Zeit.
Da war immer in and out of the lineup.
Ja,
Also was ihr mir dazu auch. Fang ruhig an mit PFF.
Ich fange mal kurz mit seinem PFF-Grade an, okay? Der hat nämlich einen PFF-Grade von 42,5 insgesamt, was nicht gut ist. Also für alle, die es nicht wissen, das ist so ein bisschen wie Madden-Rating, also von 0 bis 100. Und sehr gute Spieler wie Aaron Donald oder Aaron Rodgers haben 94 letzte Saison gehabt und Jeff Okuda 42,5. Für einen dritten Pick im Draft eher schlecht.
Also ja, das, den Mark, den ich mir rausgeschrieben habe, war, ich glaube, seine ersten 3-4 Spiele waren gegen Davante Adams und DeAndre Hopkins. Gegen Hopkins hat er sogar einen Pick gemacht. Davante Adams hat ihn vernascht nach allem, was ihm so gezeigt wurde. Ja, danke, das habe ich gesucht. Ja. Aber das war einfach schon, ich glaube, man hat schon gesehen, die Lions wollten ihn da wirklich testen und haben ihn einfach so da gehitten, nimm den Best Receiver. Und der hat, Hopkins hat er, glaube ich, zweimal gestickt. Einmal bei einem Screen, einmal Andy Isabella bei einem Reverse, zweimal ja. Tackles for Loss in dem Spiel. Also da hat man schon gesehen, was er kann. Er ist ein sehr guter Tackler für den Cornerback und er ist sehr physical, also vor allem gegen Receiver wie Hopkins oder Typen, die man nicht einfach straight burnen. Die hat dieses Matchup an der Line of Scrimmage wollen. Das ist auf alle Fälle ein sehr gutes Matchup. Und wenn er vielleicht fit ist, ist er, glaube ich, auch schnell genug, dass er mit Leuten, vielleicht neben mit den Top 5%, aber mit allen anderen mithalten kann.
Weißt du, wer auch ein sehr, sehr guter Tackler ist? Kevin King.
Ja, aber er ist besser wie Kevin King.
Cornerback, der muss in der jetzigen NFL nicht sehr gut tackeln können. Von ihm ist eigentlich nur zu erwarten, dass er gut man-covern kann. Alles andere kann ein guter DC ihm beibringen. So ein bisschen eine Nase für den Ball, wie, keine Ahnung, Marcus Peters oder so, kann man vielleicht auch noch, das haben manche einfach und spielen dann halt auch risky. Aber also ich bin auf jeden Fall nicht überzeugt von ihm. Und ich glaube, Detroit wäre auch lieber nach hinten getradet und hätte dann, keine Ahnung, wen anders genommen. Sie hätten vielleicht auch lieber einfach einen O-Liner nehmen sollen, als den Corner jetzt.
Wobei der neue Headcoach von den Lions auf jeden Fall drauf stehen wird, wie er tackelt, weil der will ja eh Kneecaps rausnehmen.
Ja, da war der Talent für den.
Ich habe auf jeden Fall auch noch nicht aufgegeben. Er hat auch geflasht bei manchen Plays. Sah einfach aus wie ein Rookie. Hauptsächlich, finde ich, mit echt viel Ability, aber sah gegen die Top-Receiver trotzdem aus wie ein Rookie. Deswegen, er könnte immer noch ein krasser Corner werden. Aber er war bis jetzt auf jeden Fall nicht der No-Brainer-Corner, so wie er im Draft und im dem Verlauf dahin für alle gehandelt wurde. Und es war so der No-Brainer-Pick. Jeder wusste, die Lions nehmen den.
Also ich finde das aber auch ziemlich schwierig. First-Years-Cornerbacks, die müssen sich, glaube ich, am krassesten umstellen auf die Receiver der NFL, im Gegensatz zu den Receivern von College. Und deswegen finde ich es immer sehr schwierig, dass die reinkommen und dann gleich immer den Number One Receiver bekommen, wenn sie ins Spiel reinkommen. Also der hatte ja wenige Snaps und die wenigen Snaps hatte er immer gegen den besten Receiver. Und da ist es auch klar, dass man dann ein schlechtes Rating bekommt von PFF, finde ich. Und man muss halt schauen, wie er sich weiterentwickelt die nächsten Jahre oder die nächsten 1-2 Jahre.
Ja, das sind manchmal die Schwächen, die PFF das Grade hat. Ob du jetzt eine Corner vielleicht langsam reinbringst oder direkt immer gegen den krassesten Typen spielen lässt, dann hat er in Year One eigentlich immer direkt einen scheiß PFF-Grade.
Und ich glaube, ihr müsst alle zustimmen, ich glaube, Cornerback ist die schwerste Position. Zusammen mit O-Line vielleicht einfach, weil das Blocking in der NFL viel, viel komplizierter ist wie das Blocking im College. Die müssen halt viel Scheme lernen. Also zum Beispiel Mekhi Becton, über den wir nachher noch reden, der hat, glaube ich, im College, der hat 2 Run-Plays. Der hat einen Outside-Zone und Inside-Zone, das war alles, was er können musste. Und das ist halt einfach viel komplexer. Da muss man viel lernen, aber wenn du blocken kannst, kannst du blocken. Und die Receivers sind viel, viel ausgereifter in der NFL. Vor allem, wenn du dann jemanden wie Davante Adams hast, der einfach schon viel gesehen hat und viel kann. Und die Schemes in der Defense sind einfach noch viel komplexer als in der Offense. Ja. Und da musst du beides bisher drauf umstellen. Und du bist immer allein. In der O-Line hast du vielleicht irgendwie immer Hilfe, wenn du es brauchst. Aber als Cornerback bist du, wenn du allein bist, bist du ganz allein. Und wenn du schlecht aussiehst, dann richtig.
Da will ich nur kurz noch Tight End reinwerfen als die Position, ja, die vielleicht am schwersten ist, als Rookie und in die NFL, ja, zu kommen. Deswegen siehst du auch so viele Tight Ends, die in den ersten Jahren so 300 Yards haben oder sowas und dann Year 2, 3 richtig Breakout haben. Weil da, ja, hast du Blocken und Route Tree und, ja, manchmal beides und bla bla bla. Also das ist schon heftig. Im Gegensatz zu einem fetten D-Liner, der...
Schwierig. Ja, weil sie einfach nicht physisch genug sind aus dem College. Viele.
Ach so.
Ja. Und dann ist es halt einfach, es ist gar nicht unbedingt die Technik oder so. Ich glaube, die können das schon theoretisch alles. Aber du kommst halt aus dem College, wo alle O-Liner, also wo es halt auch O-Liner gibt, die richtige Würste sind. Und dann kommst du in die NFL und jeder O-Liner wiegt keine Ahnung wie viel Kilo und kann einiges. Und dann ist es schon heftig.
Aber den Highlight sieht man halt schlechte Cornerbacks am ehesten.
Ja.
Weil ja, über die läuft dann die Bombe und das sieht man halt. Also deswegen hat man das mehr so vor den Augen.
Wer auf jeden Fall keine Wurst war im College, Johnny, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte eine Anekdote zu Graham Gronkowskis Bruder einwerfen. Der hat so einen, ja, TikTok-Channel und Instagram, also kein TikTok, Instagram.
Hoffentlich bessere TikTok-Channel als Mahomes Bruder.
True that. Ja, aber der war ja auch in der NFL, der hat auch bei den Cowboys gespielt, war Fullback. Und der wurde mal gefragt, so, ja, was war so dein krassester Surprise in der NFL? Und der hat gemeint, O-Liner sind genauso schnell wie Receiver, das war das krasseste, was er jemals gesehen hat, dass ihm einfach O-Liner davon gelaufen sind. Und ja, das hat er gemeint, das war das krasseste in der NFL. Und ich glaube, das ist einfach was man immer hart unterschätzt, wie athletisch O-Liner sind.
Ja, ultra. Ich glaube, viele von uns normalos sozusagen, selbst wenn du athletisch bist, würdest du gegen so einen riesen Fettsack aus der NFL in so einem 10-Meter-Rennen, wo es wirklich um die Beschleunigung geht, trotzdem verlieren, was halt absurd ist, dass du so viel Gewicht so schnell beschleunigen kannst.
Ich Athlet.
Wie schon gesagt, wer keine Wurst im College war, war auf jeden Fall Andrew Thomas. Der wurde nämlich an 4 von den Giants genommen. Offensive Tackle out of Georgia. Der hat jedes Spiel bis auf 1 gestartet, hatte die meisten Snaps der Giants auf der Tackle-Position, über 900 Snaps, also hat jedes Spiel gemacht, hat sich auch übers Jahr stetig verbessert, war am Anfang, hat er manchmal noch echt schlecht ausgesehen, aber wurde immer besser von Monat zu Monat. Roman, was sagt denn das PFF-Grade?
Das Andrew gibt Thomas? Ihm 62,4, also ganz okay für einen Rookie, denke ich. Das ist so ungefähr im Durchschnitt, würde ich sagen. Ist halt nur im Vergleich zu den anderen Tacklen, die dann direkt nach ihm in der ersten Runde noch gegangen sind. Oder das ist direkt, aber dann Pick 10 und 11. Da sieht er, finde ich, ein bisschen schwach aus. Also, aber...
Ist auch kein netter Vergleich, muss man sagen.
Ja, es ist ein bisschen undankbar, weil die nächsten Tackle alle richtig gut waren, aber... Ja. Da haben die Giants sich vielleicht ein bisschen verdraftet.
Könnte aber auch an den Giants liegen.
Aber solider Pick, würde ich sagen, auf jeden Fall.
Ich glaube, das hat mal Draft Nitro gesagt, dass Andrew Thomas nicht der wahrscheinlich nie der beste O-Liner der Draft Class sein wird, weil einer von den anderen wird es werden, aber das ist der, wo du den nimmst du und dann weißt du, was du bekommst, so nach dem Motto. Und ich glaube, das hat er gezeigt, dass er einfach
reinstellen.
Genau, das ist so ein Day-One-Star, der ist solide, nicht Hardcore-Upside, aber der macht sein Ding. Und er wurde ja immer besser, hat sich immer besser an den Speed und die Aufgaben in der NFL angepasst. Also solider Pick. Ich glaube, die haben das bekommen, was sie erwartet haben, würde ich so behaupten.
Yes. Dann würde ich gleich weitergehen, damit wir ein bisschen Zeit gut machen. mit dem 5. Pick haben die Dolphins Tua Tagovailoa genommen. QB out of Alabama. Der hat Woche 1 bis 6 nicht gespielt. Woche 6 dann 2 Snaps am Ende vom Spiel genommen, wo sie gewonnen haben. Also so die letzten 2 Snaps, die egal waren. Dann hatten sie Woche 7 bei und dann wusste auch schon jeder, dass er startet. Die haben es auch schon announced direkt danach. Dann hat er jedes Spiel gestartet, bis auf Woche 12. Da war er wegen einer Thumb-Injury out. Sonst war er der Starter, wurde auch manchmal noch gepullt für Ryan Fitzpatrick in Spielen, wo sie dachten, der gibt ihnen die bessere Chance. Fand ich einen richtig geilen Approach, mal QBs einfach wie andere Positionen zu behandeln und nicht wie die Divas, wie sie sonst behandelt werden, sondern dass du einfach, wenn du in dem Moment denkst, dass der andere dir mehr Chance gibt, das Spiel zu gewinnen, dann nimmst du auch einfach den anderen.
Ich finde, je nach deinem Endziel, ich glaube, die Dolphins hatten halt die Position, dass sie gesagt haben, sie können nur in den Playoffs und deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht. Weil ich finde, für seine Entwicklung war es auf alle Fälle nicht förderlich und vor allem für sein Selbstvertrauen, was jemand wie der auf alle Fälle braucht. Also ich finde schon, dass wenn du halt auch die nächste Saison halt gut sein willst, schon immer mit beachten willst, du spielst ja Rookies ganz oft einfach late in Games, irgendwelche, lässt sie Aufgaben machen, damit sie halt ein bisschen NFL-Erfahrung schnuppern. Und wenn du den halt immer rausnimmst, wie soll er es dann lernen, immer wenn es stressig wird? Schwierig. Ich fand eigentlich vor der, oder Tour hat er schon voll das Auf und Ab einfach schon am Ende von der Saison, also sie da die Hip dislocated hat, was eigentlich so okay, Year One wird einfach gar nicht spielen, weil da brauchst du einfach ewig, bis du da wieder zurückkommst. Dann hat er Combine schon geworfen, war so, oh, vielleicht sogar früh einfach schon Day One ready. Und ich denke, das hat man ihm einfach nur meiner Meinung nach einfach angemerkt, dass der einfach noch nicht mental, vor allem mental ready ist, dass er die Verletzung schon im Kopf hat. Und das muss man jetzt sehen, ob er die aus dem Kopf bekommt, ob er wieder frei einfach spielen kann, wenn er frei ausspielen kann. Also mir taugt der zum Zuschauen. Der ist einfach...
Ja. Mein ich fand ihn als Scrambler fand ich ihn gefühlt ein bisschen langsamer als im College. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch einfach noch nicht ganz fit gewesen oder er hat auch immer richtig Schiss und ist ziemlich früh geslidet, was eigentlich ein gutes Zeichen ist für einen Quarterback. Man will nicht, dass er sich da rausschießen lässt. Ich bin aber bei dir, Leon. Ich find's geil, wenn ein Coach einfach sagt, wir nehmen den Quarterback, mit dem es besser ist zu gewinnen, wie früher die Niners auch mal mit Vince Young und Montanas. Eigentlich, also ich find's mega. Und ich glaube auch, dass es Tua vielleicht sogar gut tun kann, wenn du damit halt richtig umgehst als Coach. Also du musst ihn ja nicht übelst zur Sau machen, sondern du sagst, wir nehmen jetzt Tipps und schau dir an, was er macht und so weiter und dann kann er auch davon lernen.
Vor allem, wie Gianni schon gesagt hat, ist halt auch die Situation wichtig, in der sie waren. Sie hatten auch einfach noch einen richtigen Shot auf die Playoffs und waren einfach ein gutes Team. Da fand ich den Approach geil.
Ja, also in der Situation hätte es auf alle Fälle auch gemacht. Sie haben ja gesehen, dass sie mit Fitz einfach noch Spiele gewonnen haben, die halt Fitz einfach gewonnen hat, weil der da einfach wie halt immer so ist, Fitz für 3-4 Spiele ist er immer gut.
Also ich fand den Draftpick schon gut. Also vor der College-Season der letzten von Tour, da hieß es auch, ob er oder Joe Burrow Number One Pick wurden und dann den an 5 zu bekommen, ohne hoch zu traden. Und dass er sie, also dann war natürlich die Verletzung und deswegen wurde er nicht in den Top 2 gepickt, aber dass sie dann den an 5 bekommen haben, obwohl jemand theoretisch vor, also mit den Lions traden hätte können und dann den vor den wegpicken könnten. Da, also da finde ich, hat sich deren Risk, ihn zu picken, schon gelohnt. Ich hätte aber während der Saison ihn lieber sitzen lassen hinter Fitzpatrick, weil nach dem Jahr hast du nicht das Problem, dass du, also wenn Fitzpatrick ein gutes Jahr hatte, dass du den Fitzpatrick weiter starten musst, weil er Free Agent ist jetzt. Und so kann er in Ruhe ein Jahr hinter Fitzpatrick lernen, in der NFL ankommen, seine Verletzung mental überwinden und dann komplett fresh dann im zweiten Jahr durchstarten. Also das hätte ich wahrscheinlich so gemacht, aber an sich fand ich den Pick ziemlich gut von den Dolphins. Also
ich kann mir vorstellen, dass das sogar der Plan war der Dolphins, aber ihnen das Play von Fitzpatrick nicht mehr gut genug war nach Woche 6, weil er war auch nicht so krass mehr. Also er hat den klassischen Fitzpatrick gemacht, super gestartet und dann ging es auch wieder bergab danach, performancemäßig. Vielleicht wäre das Rezept mal, Fitzpatrick immer 3 Spiele zu starten, dann benchen und dann startest du ihn wieder 3 Spiele, dann kriegst du immer nur die guten von ihm. Spaß beiseite. Aber was ich finde, man muss denen nochmal ein dickes Kompliment machen, dem Dolphins Front Office, was der Ale schon angeschnitten hat. Man wusste ein Jahr davor, dass die Tour mögen. Also es war schon, wurde schon drüber geredet. Und dann haben sie einen ultra geilen Smokescreen gelegt und monatelang gesagt, also über alle Spieler geredet, außer über Quarterbacks, als würden sie da nicht mal einen nehmen. Und dann am Ende doch Tour genommen, mit dem niemand mehr gerechnet hat, wo der auch in den meisten Mock-Drafts nicht mehr zu denen ging, weil alle davon überzeugt waren, die wollen gar kein Quarterback. Und damit haben sie sich einfach Picks gespart und mussten nicht hochtraden. damit nicht andere Teams ihnen den wegnehmen. Das fand ich verdammt geiles GMing, Front Office Sing, weil ja auch immer man das nennen will. haben sie aber ziemlich geil gemacht und über Monate die meisten Leute an der Nase rumgeführt. Aber der Spieler, der jetzt als nächstes kommt, ist wahrscheinlich der Spieler, den auch die meisten jetzt im Nachhinein eher genommen hätten als Tour. Es war nämlich an an Pick 6 die Chargers mit Justin Herbert, Quarterback out of Oregon. Weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Wir haben auch drüber geredet, unser Offensive Rookie of the Year auch definitiv hat den Touchdown-Rekord für Quarterbacks als Rookie gebrochen. Hatte über 30 Touchdowns, einfach eine überragende Rookie-Saison gespielt.
Ja, vielleicht der beste Spieler im Draft. Ja. Der gute Johnny hatte auch das beste Quarterback, also das beste Quarterback-Rating, glaube ich, von den Rookie-Quarterbacks und auch das beste PFF-Grade mit über 80, also solide. Und einfach geil, ihm zuzuschauen. Ja, mehr muss ich gar nicht sagen.
Für mich biggest surprise im Draft. Also vor der Saison, wir haben ganz viel damals ja schon geschrieben, dass der halt einfach ein paar Flaws hatte und einfach nicht so aussah, als würde er irgendwie in die NFL damit schon klarkommen und NFL-Defenses verstehen können. Aber der hat einfach geballt.
Einfach ja, geil, der war auch gar nicht so hoch projected, glaube ich, weil der war nur Ende 10er, glaube ich, projected und dass jemand den so hoch pickt, da hat jeder gesagt, das war ein typical Chargers-Move. Und also damals war jeder verwundert über den Pick, dass der Herbert so hoch geht. Die dachten eher, dass der irgendwie an die Patriots geht, die später gedraftet haben. Also das war schon eine krasse Überraschung, aber das war entweder gut gescoutet oder Glück gehabt, dass der dann so ballt. Also
bisschen von beidem.
Ein bisschen Glück ist immer dabei, denke ich.
Im Nachhinein auf jeden Fall mit der beste Pick in dem ganzen Draft. Ja. Und das zeigt einem auch wieder, wie für ein Arsch Mockdrafts sind und alles, was die Leute vor der Saison zum Draft hin erzählen. Hört uns trotzdem zu vorm Draft. Ich kann noch viel erzählen, was dann alles falsch sein wird in der nächsten Saison. Er ist das beste Beispiel, dass sich Spiele auch einfach komplett ändern innerhalb von einem halben Jahr von College in die NFL. Also brutale Rookie-Season. Damit wollen wir zum Pick 7 kommen. Die Panthers haben Derrick Brown, Defensive Tackle out of Auburn, genommen. Der hat 14 Spiele gespielt, hatte 70% der D-Tackle-Snaps von den Panthers. Für mich ein sehr am Anfang enttäuschend für viele Fans, aber dann am Ende von der Saison wurde er auch immer besser, hat dann auch ein Spiel mit 2 Sacks gegen die Packers gehabt, an das sich Roman bestimmt noch erinnert, und auch gezeigt, was er kann. Ich glaube, trotzdem guter Pick für die Zukunft. Wurde, glaube ich, im Pre-Draft immer so als einer der sichersten Picks angepriesen, mit dem du nichts falsch machst, so wirkt er jetzt eigentlich fast immer noch. War noch nicht so die übertriebene Kraft, außer in manchen Spielen, aber definitiv super solide und hat mega viel Upside immer noch und hat auch schon gezeigt, was er kann in der Rookie-Season.
Ja, gegen den Lauf fand ich ihn nicht ganz so gut. Da hat er sich schon schieben lassen und bewegen lassen. Was ich eigentlich Pre-Draft nicht so gedacht hätte, aber das ist wahrscheinlich einfach die unterschiedliche Size in der NFL dann. Aber im Pass-Rush, da hat er auch ein sehr gutes PFF-Grade. Haha. ich erzähle euch alle Grades bekommt ihr von mir. Und da hat er auch rasiert dann gegen Ende der Saison. Also da war er am Anfang auch nicht so stark, aber hat wirklich, hat sich saugut entwickelt über die Saison. Und ich glaube, ist auch ein Cornerstone für die Defense von den Panthers für die nächsten Jahre.
Ja, definitiv die D-Line mit, die Kombi mit Brian Burns ist auf jeden Fall was du in viele Jahre noch als Cornerstone von der Defense haben kannst.
Dann hast du nur Swiss Army Knife mit Jeremy Chin. Ich habe mir nur rausgeschrieben zu Derrick Brown, er hatte die meisten Pressures von allen Rookies diese Saison und zu deinem Run-Stop-Grade. Ich glaube, er hat da die meisten Run-Stops von allen Rookies gehabt diese Saison. Also die Interior D-Line war nicht so überragend diese Saison, aber er hat trotzdem einigermaßen gut dagegen gehalten. Oder wenn er die Chance dazu hatte, dass halt immer in der Mitte ist, das ist immer schwer zu sagen, hast halt oft zwei Leute gegen dich, das ist halt eigentlich deine Aufgabe, aber wenn er die Chance hatte, hat er wohl auch den Run-Stop gemacht, also wie Leon schon gesagt hat, davor schon einer von den sichereren Picks und meiner Meinung nach genau das gezeigt, was man so erwartet hatte, einfach.
Er hat sich auch netterweise sein bestes Spiel mit Brian Burns aufgehoben für Woche 15 und zwar meine erste Playoff-Week in den Fantasy-Playoffs, wo ich Aaron Rodgers gestartet habe und die D-Line, die O-Line von den Packers so verprügelt hat, dass Aaron Rodgers 143 Yards und einen Touchdown hatte. In dem Spiel hatte Derrick Brown auch 2 Sacks und ziemlich viele Harries. Da wollte ich nochmal Danke dafür sagen. und damit können wir noch, damit kommen wir weiter zum Pick 8. Die Cardinals haben Isaiah Simmons aus Clemson genommen, Linebacker. Er hat bei Clemson viel Safety gespielt, ist aber für die Cardinals als Linebacker gedraftet worden. Hat nur 34% der Linebacker-Snaps der Cardinals gespielt. Das war nur Nummer 5 im ganzen Team. Von allen Linebackern im Team war er nur Nummer 5 in Snaps. Aber hat jedes Spiel gemacht und sehr viel Special Teams gespielt.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, sah overmatched aus. Das war mein Fazit dazu. Also ich fand, der war nur nicht so NFL-ready irgendwie. Vielleicht war er einfach ein bisschen, keine Ahnung, wie die das gemacht haben bei Clemson, dass er 3 Positionen gespielt hatte. Aber das sah einfach nur nicht aus, wie wenn er wusste, was er tut oder was er zu tun hat.
Wurde er auch schon
in den ersten Spielen war gegen die Niners, wo er Man-Coverage hatte, da wurde er gleich mal von Mostert geburnt auf so einer Angle Route aus dem Backfield, wo man eigentlich gedacht hatte, okay, das ist das, was er kann. Der hat vor dem Draft irgendwie gemeint, er ist prädestiniert dafür, Tight Ends wie Kittle zu stoppen. Ja, noch nicht, aber kann er noch werden.
Ja, der hat in Clemson alles gut gemacht, so ziemlich, und in der NFL hat er einfach gefühlt nichts gut gemacht, leider. Aber das war mir schon fast vorher klar, weil die Cardinals einfach keine Defense sind, die für so einen Typen die Möglichkeiten haben in der Defense, dass er sich entfalten kann und dass sie ihm halt die Chance geben, Plays zu machen. Weil er hat ja einen kranken Speed, aber ist jetzt nicht so wahnsinnig gut in der Box. Und auch gegen, keine Ahnung, Pullers, also Pulling Guards oder was auch immer, ist er einfach overmatched. Und ich denke, der wird in der Offseason wahrscheinlich ein paar Kilos draufpacken müssen. Und dann werden wir sehen, was er nächste Saison reißt. Ich hoffe, er wird gut. Also ich bin schon ein bisschen ein Fan von ihm, aber ich fand es war einfach das falsche Team für ihn und da hätten die Cardinals lieber was anderes gedraftet.
Ja, es ist auch echt schwer in der Defense, wo du schon Buda Baker hast, den du überall rumschiebst, dann noch jemanden zu haben, der eigentlich ähnlich genutzt werden sollte, dass du ihn überall mal hinstellst. Das klappt halt mit 2 meistens nicht, weil dann dein ganzes Scheme irgendwas komplett Wildes ist. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich finde, es hat sich sehr bestätigt, was viele im Pre-Draft gesagt haben, was ich nicht so ganz glauben wollte bis dann, dass er super athletisch ist, Athletic Freak, aber weil er so viele Positionen gespielt hat, noch nicht sicher auf einer Position ist und vielleicht noch ewig viel Zeit braucht, bis er dann mal in der NFL ready ist, eine Position zu spielen. Ich finde, es hat sich ein bisschen bestätigt in seiner Rookie-Season. Aber ja, immer noch hell of upside.
Ja, viele haben sich auch gewundert, warum die Cardinals den geholt haben, die eigentlich relativ set waren auf Linebacker und Safety, weil die haben auch in der Free Agency direkt davor die Vondre Campbell geholt und haben den gut bezahlt und dann damit hatten die 3 gute Linebacker und deswegen war man sich unsicher, wo man da hätte Simmons reinpacken sollen, da ich glaube, die haben auch relativ früh gesagt, dass sie ihn als Linebacker sehen und deswegen
direkt nach dem Draft, ja.
Ja, also deswegen finde ich auch, dass der Pick ein bisschen fraglich war. Ich denke mal, dass ein anderer Pick wäre für die schon deutlich besser gewesen.
vielleicht O-Line, weil noch drei All-Pros auf dem Board waren, also im Nachhinein All-Pro-Tackle. Ja. Ja. Und die hätten sie echt gebrauchen können. Wie du auch schon gesagt hast, er hatte ja auch nur, er war der Nummer 5 Linebacker, was Snaps angeht, im ganzen Roster. Also das bestätigt ja auch nochmal, dass sie einfach gute Starter hatten und ihn nicht unbedingt gebraucht haben. Damit würde ich weitergehen zum Pick 9. Die Jaguars haben CJ Henderson genommen, Cornerback out of Florida. Hat nur 8 Games gemacht und war dann leider mit einer Groin-Injury out für den Rest vom Jahr. Bis dahin hat er aber auf jeden Fall immer Nummer 1 Corner gespielt. Also er war immer an dem an Super Receivern dran und hat, finde ich, definitiv Shutdown-Ability gezeigt und war für mich auch klar der beste Corner in dem Draft, was er über 8 Spiele gezeigt hat.
Der hat sich auf jeden Fall die Leistung gezerrt dann. ja, ich fand beeindruckend, wie er gegen Adams gespielt hat, beim Spiel gegen die Packers. Adams hat zwar einen Touchdown gegen ihn gemacht, aber das war, da hat er ihn echt lang covern müssen und ansonsten hat er Adams echt richtig gut gecovert und da hatte die Packers Offense auch echt Probleme, weil Adams halt so rausgenommen wurde.
Warum haben die Packers ein Problem, wenn Adams rausgeht? Ja,
okay. Weil die anderen Receiver leider nicht so gut sind. deshalb würde ich sagen, ist ein guter Pick und ich glaube sogar der beste Corner gewesen, also für mich wahrscheinlich aus dem Draft, außer natürlich AJ Terrell von den Falcons. und er hat einfach guten Speed und kann Man covern. Ich hoffe, dass er nächste Saison fit bleibt und sich weiter gut entwickelt.
Habt ihr noch was dazu? Brian Baldinger schon ein Video über den rausgebracht. Das fand ich. Ich habe heute nochmal so ein bisschen die Typen angeschaut und da ist mir das Video nochmal angezeigt worden. Es war gegen die Colts der einzige Win von den Jaguars diese Saison. Und der hat einfach das Game-Winning-Play in dem Spiel mit einer Pass-Deflection in der Endzone beim 4. oder so, bei so einem Shot in die Endzone. Und hat er, glaube ich, 3 Pass-Deflections und einen Pick in dem Spiel. Ja. Da war Brian Baldinger ziemlich hyped nach dem Spiel. Bin ja heute nochmal drüber gestolpert. fand ich ziemlich witzig. Ja, auf alle Fälle meiner Meinung nach der beste Cornerback in dem Draft gewesen. Zumindest da, wo er gespielt hat. Schauen wir mal, wie lange er fit ist.
Ja. Er hat einen ziemlichen Small Body, wenn er jetzt schon mal injured war, aber es war halt Groin. Also es ist kein Body-Issue, sondern vielleicht einfach Pech. Passiert vielen Athleten.
Und weil wir vorhin drüber geredet haben, er ist viel besserer Tackler gewesen, als man im Draft-Prozess gedacht hat. Habe ein paar Reports schon gelesen, dass er seinen nutzlosen Körper gut reingeworfen hat, so nach dem Motto. Also der hat wohl auch ganz gute Run-Stops und so gemacht, wo man das Gefühl hatte, so okay, mit einer Division, mit den Titans sollte man vielleicht keinen Cornerback draften, der nicht mehr tackeln will.
Ja.
Aber hat sie gut gemacht.
Ja, so sah es im College manchmal aus. Das war immer der Stempel, der ihm aufgedrückt wurde. In der NFL sah das schon ganz anders aus.
Zum Glück für die.
Ja.
Da wurde ja auch endlich mal bezahlt dafür.
damit würde ich zu Nummer 10 zu den Browns kommen. Die haben Jedrick Wills, Offensive Tackle out of Alabama, gedraftet. Der war das ganze Jahr Left Tackle bei denen, hat gestartet jedes Spiel bis auf Woche 6. Die hat er mit einer Injury Woche 16. Die hat er mit einer Injury verpasst, sonst jedes Spiel gestartet, auch in den Playoffs. War auch ein großer Teil der O-Line und warum die dieses Jahr so gut waren, warum Baker wieder so gut war und warum das Run-Game so krass war.
Oh, ja, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Ich fand ihn sau gut und er hat auch einen sehr guten Job in dem Commercial gemacht mit Baker, wo sie da im Buchclub sind. Das war ziemlich funny.
Ich hätte ihn nur gern auf der anderen Seite von Joe Thomas gesehen, der 10 Jahre Football gespielt hat, wo die Browns immer gesackt haben und kaum retired er, haben die eine der krassesten All-Lines der Liga.
Ja. Also,
das ist schon sehr schade.
Ja, wobei sie auch schon mal eine ganz gute O-Line hatten, aber trotzdem scheiße waren, weil sie halt die Browns sind.
Good old Browns.
Ja. Ja, bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Damit würde ich gleich weitergehen zum 11. Pick, den Jets. Die haben Mekhi Becton genommen, auch ein Offensive Tackle out of Louisville. Hat Woche 5 und 6 verpasst. Ich habe mir aufgeschrieben, sonst Elite. Also ich habe auch Videos von ihm, von Brian Baldinger, wie Gianni schon gesagt hat, gesehen. Der Typ ist einfach geisteskrank. Also der ist so groß, so breit, so fett auch einfach und bewegt sich so nimble, aber ist, das ist, glaube ich, ein Horror gegen den als D-Liner zu spielen. Weil du vor dem stehst und du denkst, wie zur Hölle soll ich an dem vorbeikommen? Und genau so hat er eigentlich auch gespielt.
Also das einzige Negative, was man über ihn sagen kann, ist, dass er spielen musste, obwohl er noch angeschlagen oder verletzt war. Aber das war ja nicht seine Schuld, sondern von seinem Team. Also, aber ansonsten war der halt.
Ja, muss man vielleicht nochmal erzählen, da haben die Jets was sehr Jetsiges gemacht. Er war eigentlich verletzt, aber sie haben ihn trotzdem mitgenommen als Backup-Tackle, was überhaupt keinen Sinn macht, wenn du verletzt bist. Entweder du bist verletzt oder nicht. Also entweder du spielst oder du bist ganz raus. Sie haben ihn mitgenommen als Backup-Tackle und der Tackle, der für ihn gespielt hat, hat sich nach 3 Plays oder so verletzt und hat er doch das ganze Spiel gespielt. Also das war schon sehr Jetsy.
Ja, die Woche drauf war er, glaube ich, auch noch angeschlagen und hat trotzdem jedes Play gemacht. Also
Ja. Maschine. Die witzige Anekdote zu ihm fand ich noch, dass die Leute vorm Draft gesagt haben über ihn, dass wenn er eine schlechte Offseason hat, weil er eh schon so massig ist und riesig, dass er dann wahrscheinlich zu fett ist zum Spielen. Und dann haben wir im Draft-Room, haben wir jetzt zusammen Draft geschaut und dann haben wir seinen Vater gesehen, der einfach aus dem riesigen Schrank ist und eine riesige Wampe hat. Und dann dachten wir uns so, oh, so könnte er wohl aussehen, wenn er eine Offseason nicht richtig viel trainiert.
Ja.
Ich denke, da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Leuten, die halt von allein schon auf der dickeren Seite sind. Ich glaube, wir haben alle Joe Thomas gesehen nach der Offseason, als der abgenommen hat, der jetzt einfach mit Sixpack rumläuft. Oder auch der deutsche Sebastian Vollmer oder so.
Ja, genau.
Der bei den Patriots war, der nach einer Offseason einfach mit Sixpack rumgelaufen ist, die sie halt hochgefraced haben, aber richtige Athleten sind. Und bei dem ist es wohl eher so, der, wenn sie nicht zusammenbleist, geht in die andere extrem über. Aber sonst, ich habe mir nur aufgeschrieben, 10 plus years left tackle. Also damit sind die set auf left tackle für die nächsten Jahre.
Hatte auch das zweitbeste PFF-Grade nach dem Tackle, der jetzt dann gleich noch kommt.
Ich fand's witzig, irgendwie den in der Jets-Uni zu sehen, weil die hatten ja jahrelang schon einen Typen, der ihm sau ähnlich sah. Mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber die hatten ja immer einen Tackle, der sau fett und riesig war, der die ganzen Rex Ryan-Years auch ihr Left Tackle war. Vielleicht finde ich den Namen nochmal. Sieht auf jeden Fall exakt genauso aus wie Mekhi Becton. Und der war mein Lieblings-Offensive Tackle, einfach nur, weil ich es geil finde, wenn jemand so aussieht. Und ich glaube, das macht auch Eindruck in der D-Line. Mit dem nächsten Pick haben die Raiders an Nummer 12 Henry Rux, den dritten, falls ihr ihn verwechselt, mit dem ersten und zweiten genommen. Wide Receiver out of Alabama. 14 Games gespielt. Hatte Week 3 eine Injury. Ich finde, er war danach nicht mehr so richtig derselbe. Wenn man die Spiele davor anschaut, war er schon deutlich krasser. Wir haben uns auch ein Video, glaube ich, alle angeschaut, das so ein Raiders-Typ auf YouTube über ihn gemacht hat. Und da hat man schon deutlich gesehen, wie sein Route-Running drunter gelitten hat unter der Injury. Mir als Raiders-Fan nur ganz kurz meine Meinung. Mir hat seine Rookie-Season sau viel Hoffnung gemacht. Er hatte Big Plays gegen die Chiefs und Jets, die das Spiel gewonnen haben. Er hat gezeigt, er kann auf jeden Fall eine Nummer 1 sein und dass er eigentlich das ist, was man erwarten konnte von ihm. Wenn er fit bleibt, glaube ich, ist er auf jeden Fall Nummer 1 Receiver für die Offense. Und ich bin zufrieden mit dem Pick, wie sie ihn gemacht haben.
Ja, ich glaube, der wurde ein bisschen ausgebremst dadurch, dass Aguilar ein gutes Jahr hatte, der schon ein paar tiefe Bomben gefangen hat, die sonst Rux gefangen hätte. Und ich glaube, wenn Aguilar wieder etwas schlechter wird oder nicht mehr bei den Raiders ist, wird er halt die tiefen Bomben fangen. Und das wird dann seine Statline dann nochmal deutlich aufhübschen. Genau.
Ja. Eine einzige Anmerkung ist, dass ich davor schon das Gefühl hatte, dass es bessere Receiver auf Board gab. Und für mich war da oder ist er einfach nicht der Nummer 1 Receiver in dem Draft. Das ist für mich das Einzige. Vielleicht ist es der bessere Fit für die Raiders. mit dem, was sie halt von ihm wollen oder was sie wollten halt einfach den Speed-Typen, mit dem sie mal over the top gehen können, aber für mich war es all around einfach nicht der beste Receiver. Deswegen.
Also wenn in dem Video, das wir auch gesehen haben, hat man auch gut gesehen, dass letztes Jahr, also in dem Jahr vor Ruggs, dass einfach niemand den Deep Ball der Raiders überhaupt nur verteidigt hat und Carr hat ihn auch nie geworfen und Ruggs so das Field gestretched hat, dass in ganz vielen Big Plays von Aguilar Ruggs der Grund war, warum er überhaupt offen war, weil die Defense halt Ruggs verteidigt hat und Aguilar deswegen One-on-One-Shots hatte, die er auch jedes Mal gemacht hat. Ich glaube, der war einfach echt sauwichtig für die Offense, auch wenn er nicht viele Catches oder Touchdowns, Yards, was auch immer hatte. Scheme-wise war er extrem wichtig dafür, dass die Raiders Offense dieses Jahr extrem gut war.
Ja, die Gruden Offense braucht einfach so einen Speed-Typen und den haben sie jetzt gefunden und ja, mehr brauche ich gar nicht sagen.
Er ist Allrounder echt gut, also wie du schon gesagt hast, er kann auch der Nummer 1 sein, er ist nicht nur der Speed-Typ, der oben drüber fliegt, sondern der kann schon alles.
Yes. Alright, damit kommen wir zum Pick 13. Die Buccaneers haben Tristan Wirfs out of Iowa gedraftet. Offensive Tackle hat für sie alle Spiele gestartet auf Right Tackle. Wurde belohnt mit einem Super Bowl. ziemlich sexy als Rookie direkt den Super Bowl zu gewinnen. Vor allem, wenn du so performt hast wie er. Der war oft One-on-One gelassen und hat immer performt eigentlich in jedem Spiel.
Ja. Mega gut. Sagt auch sein PFF-Grade übrigens von 84,5. Das Beste von allen Tackles, die gedraftet wurden. Mega guter Spieler. Und er kann aus einem Pool hüpfen. Einfach so aus dem Stand. Also das war mir fast das Wichtigste bei ihm.
Kranker Athlet. Ja, hier wird nur eine Sache aufgeschrieben, und zwar bester Rookie-Fragezeichen. Der hat schon einfach Offensive Tackle bekommen halt einfach nie Liebe von außen oder für irgendwelche Awards oder so, aber wenn Tackles für einen Rookie of the Year auch Gesprächsthema gewesen wären, wäre er der Erste gewesen, der es verdient hätte. Also der hat schon eine wahnsinnig gute Saison einfach gespielt.
Der hat in der ganzen Saison einen einzigen Sack zugelassen und das, obwohl er eben oft One-on-One war und halt ein Rookie, das ist schon insane. Also extrem guter Pick von den Bucks.
Und wir haben zweimal gegen die Saints gespielt, gegen Cameron Jordan, der ja eigentlich schon auch ein guter Pass-Rusher ist. Also die hatten schon auch gute Matchups.
Auf jeden Fall, hat auf jeden Fall gegen sehr gute Defensive Ends, die schon viele Jahre auch in der NFL sind und alles gesehen haben, gespielt und trotzdem hat er auf jeden Fall performt, jedes Spiel. Damit würde ich gleich weitergehen zum Pick 14 der 49ers. Die haben Javon Kinlaw gedraftet, Defensive Tackle out of South Carolina. Den Pick hatten sie von den Colts für den DeForest Buckner Trade. Der hatte die meisten D-Tackle-Snaps im Team. Woche 16 und 17 war er leider verletzt, aber sonst der Starting D-Tackle für die Niners, die on Defense auch echt gut waren.
Ich fange einfach mal an. Ich glaube, wir haben am meisten von denen gesehen. Potenzial war voll da. Ich glaube, er hatte sogar einen Pick 6 oder so. Also er hat einen Defensive Touchdown oder einen Scoop and Score. Also Potenzial ist bei dem auf alle Fälle da. Der ist einfach nur ein bisschen raw. Der weiß noch nicht so richtig, mit seinem riesigen Körper umzugehen, sind nach dem Motto. Also der scheitert noch oft in Pass-Rush-Situations, wo er halt nicht mit Strength gewinnt, weil er einfach nur nicht so ausgereifte Moves hat. Aber ist viel besser geworden im Verlauf der Saison. Hat er dann auch ein paar gute Spiele mit guten Pressures und so. Also ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, weil DeForest Buckner einer der besten Defensive Tackles in der Liga ist. Wäre mir der vielleicht lieber, aber es ist eine solide Vertretung.
Aber ich glaube, der wurde doch auch getradet, weil man den bald resignen müsste, oder?
Ja, und der hat direkt bei dem
neuen Vertrag bekommen. Und dann halt, um Capspace zu sparen, haben sie ihn weggetradet. Ist halt die Frage, wie sich Kinlaw weiterentwickeln würde, ob halt das mehr Geld ausgeben, also wirklich mehr wert wäre, als den Rookie zu draften.
Naja, wenn der Rest in der Line wieder fit ist, vor allem Nick Bosa, dann hat er quasi immer ein One-on-One, denke ich. Ja. Dann kann es eigentlich nicht so wahnsinnig schief gehen.
Also ich hätte Eric Armstead nicht resigned und dafür Buckner gehalten.
Ja, aber dann hätten wahrscheinlich die Colts halt nicht gern gehabt.
Ja, er wäre eh Free Agent gewesen, aber für den hätte ich auch noch irgendwie was bekommen. Naja, anderes Thema.
Anderes Thema. Pick 15. Broncos haben Jerry Jeudy genommen. Wide Receiver out of Alabama. Hat alle Spiele gemacht, hatte 856 Yards und 3 Touchdowns.
Meh. Jerry Jeudy?
Johnny. Receiver, ja, ich fange einfach an. Der Receiver-König. Unfassbar. War mein Lieblingsreceiver vor dem Draft. Ich liebte in der Game. Da ist einfach, Route Runner. Das Elite Route Runner. Das Einzige, was mir bei dem aufgefallen ist, also ich fand, der war jetzt schon einer der Top 5 Route Runner in der NFL. Mit dem, was man dem so zugeschaut hat, der hat Sachen, die.
Lass das nicht Keenan Allen hören, der ist nämlich 1 bis 10 für sich selber.
True that. Also der macht einfach Sachen mit seinem Körper, die ich noch nie von dem Receiver gesehen habe, die unfassbar sind. Also der kann seinen Knöchel um 180 Grad gefühlt verdrehen im Cut und kommt deswegen einfach viel schneller raus wie jeder andere. Da ist er einfach Elite drinnen. Das Einzige, was er diese Saison gehabt hat, waren Drops. Ich glaube, er hat NFL-Leader in Drops oder so. Oder
ja, unter den es waren auf jeden Fall doll. So. Es waren sau viele auf jeden Fall.
Und auch so, dass halt so Big Plays, wo man sich gedacht hat, so Junge, fang den Ball.
Und oder das End war of Game, so wirklich wichtige Plays, ja.
Sachen, die man gedacht hat, die mir aber im College-Tape bei denen aufgefallen sind. Darauf wollte ich eigentlich hinaus und weiß nicht, woran das gescheitert ist. Da habe ich mehr gehofft. Und die waren trotzdem eine gute Rookie-Saison gespielt, aber es gab Receiver, die noch besser waren.
Ja, also ich denke, der hätte doch ein viel besseres Jahr gehabt, wenn Sutton noch fit gewesen wäre und so die Aufmerksamkeit der Defense auf sich gezogen hätte und Jeudy dann eventuell nur den zweitbesten oder den drittbesten Corner bekommen hätte. Und dann hätte er wahrscheinlich noch ein besseres Jahr gehabt. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen an Drew Lock, dass die, also ich fand irgendwie die Broncos ein bisschen enttäuschend. Und vielleicht bessert sich das nächstes Jahr. Also da hoffe ich halt, dass auch Jeudy so den nächsten Step geht, vielleicht weniger Drops hat und halt, wenn Sutton wieder da ist, dass der ein bisschen ballen kann.
Ich glaube, er ist ein super Slot-Receiver, wenn Noah Fant, Sutton, Tim Patrick und alle fit sind. Ja. Weil dann spielt er nicht mehr Outside.
Ich finde ihn als Outside-Receiver auch voll gut. Mega Route-Runner und hat auch einigermaßen Speed gezeigt. Also war echt nicht langsam. Was ja das größte Manko fast war, Pre-Draft. Ich glaube, dass die Drops, er war halt einfach durch sein Route-Running so offen und dann hat er die Konzentration irgendwie verloren, weil er sich dachte, boah, ich bin so wide open. Und dann hat er gedroppt. Also es war voll oft, macht eine geile Route, ist frei, ohne Ende, bekommt den Ball.
Ja.
Oh nein. Und ich glaube, dass das in der nächsten Saison einfach besser ist und dass er nur ein bisschen starstruck war. Und deshalb. Also,
ich muss sagen, ich fand den Pick gar nicht so geil, weil ich finde, die Broncos hatten deutlich größere Needs an anderen Positions. Die haben halt Cameron Sutton, was ein klarer Nummer 1 Receiver ist. Portland. Der hat im Jahr davor All-Pro-Level gespielt. Also der war überragend. Dann haben sie Noah Fant auf Tight End, der eine absolute Waffe ist. Tim Patrick ist ein super Nummer 2 Receiver. Und sie haben KJ Hamler noch in Runde 2 gedraftet, der ein saugeiler Field-Stretcher ist. Also ich finde nicht, dass sie Jerry Jeudy unbedingt gebraucht haben. Ist jetzt nicht schlecht, einen Jerry Jeudy zu haben, aber trotzdem brauchst du ihn nicht. Und ich hätte viel lieber vielleicht den Corner gesehen, der danach für ihn ging. Oder vielleicht für die O-Line oder irgendwas anderes für die Defense gedraftet, als noch einen Receiver da rein zu droppen. Das wäre das einzige Manko.
Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass John Elway einfach die Chiefs gesehen hat und sie gedacht hat, wenn du mit denen mitspielen willst, dann musst du die outscoren und das kannst du nur mit so vielen Waffen, wie es irgendwie geht.
Oder er wollte so viel helfen, wie es nur irgendwie geht, das glaube ich auch. Und vielleicht hat er gesehen, dass er in den letzten Jahren nur Wide Receiver gut waren, die er gepickt haben und die restlichen Drafts kacke und deswegen hat er direkt wieder einen Wide Receiver genommen in seinem letzten Draft. Und in Runde 2 nochmal.
Ich glaube, sie wollten schon eigentlich lieber wen anders haben. Lieber einen von den Tackle zum Beispiel, die vorher alle weg waren.
Guter Punkt.
Ich glaube, sie haben dann einfach gedacht, boah, Jerry Jeudy ist einfach der beste Receiver, der noch da ist. Und ich glaube, für sie auch der beste Spieler, der noch da war. Und dann haben sie sich gedacht, komm, dann let's go.
Ja, außerdem witzige Anekdote noch dazu. Garrett Bowles heißt so ihr Starting Tackle. Ja. Der war die letzten Jahre bis jetzt, er kriegt, glaube ich, jetzt dann einen neuen Vertrag. Also seit seiner Rookie-Season war er einer der schlechtesten Tackle in der ganzen Liga. Und vor einem Jahr, als dann das neue Coaching-Staff kam, haben sie es geschafft, den O-Line-Coach von den Steelers abzuwerben, der so mit dem Patriots O-Line coacht, als der Beste der Liga galt oder immer noch gilt. Und jetzt sieht man auch langsam mal, dass das Früchte trägt. Die Steelers O-Line ist so krass viel schlechter geworden im Gegensatz zu früher. Und Garrett Bowles ist plötzlich einer der besten Tackle in der ganzen Liga geworden, obwohl er davor einer der schlechtesten von allen war. Also da hat Coaching auch sau viel gebracht. Vielleicht dachten sie auch einfach, der Coach richtet die O-Line für sie und bis jetzt muss man ihnen da recht geben. Ich hätte trotzdem lieber einen anderen Spieler gesehen, aber ist jetzt kein schlechter Pick, sage ich mal. Damit würde ich zum Ende der ersten Hälfte des Drafts kommen und das wäre der Pick 16 an die Falcons. AJ Terrell, Cornerback out of Clemson, hat 14 Spiele gemacht, war der Nummer 1 Corner der Falcons. Und mit dem Pick haben mir die Falcons, ich glaube, 150 Euro gewonnen, weil ich mit einem Kumpel drauf gewettet habe, dass AJ Terrell First Rounder wird und da war die Quote ultra hoch und dann haben wir beide viel zu viel Geld drauf gesetzt und das war natürlich richtig, weil ich mich sau viel mit dem Draft beschäftigt habe, im Gegensatz zu den Wettanbietern in Deutschland. das war Sweet Justice. Das war auf jeden Fall richtig geil.
Ja, sehr schön. Wollt ihr was von PFF hören? Und zwar ist sein Pass Rush Grade überragend gut. Und sein Run Defense Grade ist auch sehr gut. Was das Wichtigste ist an dem Corner. Aber alles andere ist leider nicht ganz so gut. Also sein Coverage Grade ist okay, aber leider nicht so gut, wie die Falcons sich das wahrscheinlich erhofft hatten. Bei dem wahrscheinlich auch Transition-Probleme in die NFL und auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, also ich, meiner Meinung nach fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen High-End-Speed, um Top-Corner zu sein in der NFL, aber was weiß ich schon, ich bin ein langsamer, weißer Typ.
Na, so langsam bist du nicht. Aber du weißt. Ich finde, da zeigt PFF manchmal so ein bisschen seine Schwächen, weil ich finde, also nur das, was ich gesehen habe, ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, was PFF sagt, aber mir hat er sehr gut gefallen als Rookie und ich finde, der hat immer noch sau viel Upside. Und in der Defense von den Falcons hat ihm halt einfach niemand geholfen. Die haben keinen Pass Rush, die haben okaye Linebacker, die gut sind, aber immer verletzt. Er hat keinen anderen Corner auf der anderen Seite, er hat ganz gute Safeties, das war's. Und er hat immer die, er hat auch echt Top-Receiver gedeckt und ich glaube, als Rookie frisst du da einfach. Und er hat aber auch so viele Plays gezeigt, wo er die Leute perfekt gespielt hat. Deswegen glaube ich immer noch stark an den. Und mich hat es sehr traurig gemacht, dass er an 16 schon ging, weil ich den saugern bei den Raiders gesehen hätte, an Pick 19, den sie hatten. Da war ich echt enttäuscht, dass der weg war.
Also, um in die Draft Night ein bisschen einzusteigen, ich hätte gern gesehen, dass die Eagles dahin traden und dann, also von 21 auf 16. Zum einen, weil da CeeDee Lamb noch verfügbar war. Also das war ja einer von den drei Top Receiver vor dem Draft, die gehandelt wurden. Und an 17 haben halt die Cowboys gedraftet. Und einfach um den nochmal eins auszuwischen, vor die zu traden. Und ich glaube, dass die Falcons auch eher mehr Picks gebraucht hätten, um ihre Defense ein bisschen zu fixen, anstatt, also wenn sie sozusagen runtergetradet hätten und dann einen zusätzlichen Second oder Third, um halt mehr Verstärkung in der Defense zu bekommen.
Ja. Also
abschließende Worte, kleiner Sneak Peek zum nächsten Draft. Ich glaube, AJ Terrell ist vor allem gefallen, weil der im National Championship Game richtig scheiße aussah. Und zwar wurde da von Jamar Chase vernascht und das war so sein größter Knock. So jeder Report, der irgendwie war, so ja, schaut mal sein Championship Tape an, da wurde vernascht. Aber ich glaube, das spricht einfach nur für Ja'Marr Chase, der jetzt dieses Jahr im Draft ist.
Ich finde auch, er ist gar nicht so krass gedroppt. Also er wurde ja eher später gehandelt und ist sogar ziemlich früh gegangen.
Also für als Pre-Draft, das war ja sein Knock
so, von ja, so meinst du es. So. Ja. Ja. Deswegen war er bei den Mock-Drafts so weit hinten, weil genau, die Leute alle nur das Championship-Game im Kopf hatten. Ja, genau. Aber er ist eigentlich ein deutlich besserer Spieler als in diesem einen Spiel. Wenn man sich das Championship-Game auch nochmal anschaut, waren das auch kranke Plays von Chase und nachdem er sich eingespielt hat auf den, hat er auch nichts mehr gemacht gegen ihn.
Ja. Moment.
Also ich sehe da immer noch, hab da sehr viel Hoffnung und denke, dass der ein sehr guter Corner werden kann. Ja. Bei den Falcons leider ein bisschen lost, wenn die jetzt nicht langsam mal die Defense rebuilden. Sehr schön. Damit wollen wir die erste Hälfte unseres Recaps beenden. Wir nehmen im Anschluss direkt die zweite Hälfte auf. Die droppen wir für euch dann am Freitag. Aber wir haben gemerkt, wir sind immer länger geworden. Und in der zweiten Hälfte gibt's noch zum Beispiel eine extrem witzige Story vom Titans Pick, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Deswegen cutten wir das. Genau. Deswegen cutten wir das hier einfach und schicken euch dann die zweite Hälfte am Donnerstag oder Freitag raus. Bis dahin, schöne Woche erstmal und wir hören uns am Freitag.
Dann los.
Tschüssi.
Bye bye.